Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen OHN-Podcast oder sollte ich besser sagen Pech und Polgas. Micha, moin moin.
Moin.
Es ist lange her, dass wir in diesem Format einen Podcast aufgenommen haben, denn die Älteren werden sich erinnern, dass wir früher Pech und Polgas als Podcast hatten und dann haben wir uns aber gedacht, naja, zwei Typen, die Quatsch labern, gibt es jetzt nun wirklich schon genug in der Podcast-Landschaft und dann haben wir das gelassen.
Ja, also ich muss auch sagen, dass mit der Studiotechnik, das mir so eingefallen, hatten wir es noch nie. Also,
nee.
Und die haben wir schon eine Zeit lang. Das heißt, ja, ist lange.
Ja, na, wir hatten ja Corona und alles Mögliche. Ich glaube, das letzte Pech und Polgas, das wir aufgenommen haben, das haben wir wahrscheinlich digital gemacht, als Lockdown war. Und davor haben wir uns einfach immer nur nebeneinander gesetzt.
Ja, ich glaube tatsächlich. Und ich glaube, eins der letzten war auch tatsächlich zu Corona und wie es dem Onlinehandel geht.
Ja, genau. Apropos, wie es dem Onlinehandel geht. Also, hervorragende Einleitung. Wir müssen reden, Micha. Mhm. Wir müssen über unsere E-Commerce-Branche reden. Denn wenn man sich die Nachrichten, die wir auch bei OAN regelmäßig veröffentlichen, so anguckt, dann sieht es in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen so aus, als wäre da was in Schieflage geraten. Ich hatte letztens lustigerweise auf dem Smartphone, wenn ich einen Browser aufmache, da kommt dann immer so vorgeschlagene Websites mit Nachrichten, die mich eventuell interessieren könnten. Und da war eine Seite, die hatte dann die Nachricht, ist Amazon am Ende? Wenn man sich dann den Artikel angeguckt hat, war jetzt auch nicht besonders vertrauenswürdig, aber auch im Artikel ist dann relativ schnell rausgekommen, dass Amazon sehr wahrscheinlich noch nicht am Ende ist.
Wahrscheinlich.
Aber da habe ich mir halt so gedacht, was ist denn hier eigentlich gerade los? Ich habe unser Skript, das lose Skript, das wir haben, habe ich überschrieben mit, ist der Onlinehandel am Ende, haha. Der Onlinehandel ist natürlich nicht am Ende, aber was sagst denn du, wenn du dir anguckst, worüber wir zurzeit so berichten? Läuft gerade was schief bei uns? Also nicht bei uns, bei uns nicht, aber in der Branche.
Jein. Ein ganz klares Jein, oder ich könnte auch juristisch antworten mit, es kommt darauf an. Also die Berichterstattung und die Lage ist ja gerade schon ein bisschen trist. Kriegt man noch mit, links und rechts und geradeaus Massenentlassungen bei den großen Tech-Konzernen und sowieso Sachen werden wieder eingestampft, Neueinstellungen, Stopp und hast du nicht gesehen. Und das macht erstmal wenig Freude und das macht auch wenig Zuversicht in die Branche. Aber wenn man mal so ein bisschen mehr in die Tiefe guckt, wirkt das eher so, als hätten viele Unternehmen eine Langzeitwette gestartet zu Beginn der Corona-Pandemie, die sich halt jetzt nicht ausgezahlt hat, leider. Also es ist schon trist, aber es ist, glaube ich, nicht so schwarz, wie manches malen.
Wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass ich sehr schwarz male und du dann sagen musst, warum alles gar nicht so schlimm ist. Das war jetzt schon mal ein guter Anfang. Wir wollen das mal alles ein bisschen aufarbeiten, was in den letzten Wochen passiert ist, weil das ist betrifft viele große Namen und sind durchaus tiefgreifende Umwälzungen bei einigen Unternehmen, bei einigen Marktplätzen. Und ich will mal mit eBay anfangen. Da war die ganz, ganz große Nachricht Anfang März, dass eBay die Privatverkäufe kostenlos macht.
Ja.
Ich weiß nicht, wer es da draußen weiß. Die meisten, die uns zuhören, die sind ja sehr wahrscheinlich sowieso gewerbliche Händler. Aber seit Urzeiten musste man bei eBay Gebühren auf seine Privatverkäufe bezahlen. Die waren jetzt nicht sehr hoch, zumindest nicht für den Krempel, den ich da so verkauft habe. Aber sie waren halt da. Und wenn man eben das mal hochrechnet auf die vielen, vielen Menschen, die eBay für sowas genutzt haben und nutzen, dann ist das auch ein relativ großer Batzen Geld, der eBay da jetzt erstmal wegbricht. Aber die haben die Entscheidung ja nicht ohne Grund getroffen, habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, Micha. Ist diese Entscheidung mutig oder verzweifelt?
Ich würde sie eher als mutig bezeichnen, beziehungsweise auch als Reaktion auf die Entwicklung des Marktes, wenn man so will. Also eBay argumentiert ja auch schon länger und vor allem so seit Beginn der Corona-Pandemie, als die Leute dann vielleicht auch mal angefangen haben, ihren Keller aufzuräumen, weil sie zu Hause saßen und nicht wussten, was sie sonst machen sollen.
Das habe ich, glaube ich, so ähnlich tatsächlich mal in der Pressemitteilung gelesen.
Ja, dass tatsächlich halt in den letzten Jahren und auch so mit dem gesamten Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz und Ressourcen schon, dass halt der B2B-Handel, nee, nicht der B2B, der C2C-Handel.
Richtig.
Beziehungsweise halt so dieses, ich werde mein gebrauchtes Zeug, wofür ich keine Verwendung mehr habe, das werde ich los, weil bei mir stellst du nur Zeug weg und wegschmeißen ist halt nicht mehr nachhaltig und sowas. Dass das halt einfach ein Trend ist, der immer mehr an Beliebtheit gewinnt. Und ich vermute, eBay will halt einfach wenn nicht das größte Stück von dem Kuchen abhaben. Nachdem sie ja auch das Kleinanzeigengeschäft so nach und nach immer mehr abgestoßen haben, ist das halt auch noch eine Lücke, die da vielleicht entstanden ist. Und
das ist ja auch ein Punkt, mit dem die auch argumentieren tatsächlich. Also eBay Kleinanzeigen heißt ja nicht mehr lange eBay Kleinanzeigen. Genau. Das wurde ja abgestoßen, kann man sagen, auch wenn es sowieso immer getrennte Sachen waren. eBay und eBay Kleinanzeigen wird gern durcheinander geworfen, aber waren ja grundsätzlich immer zwei verschiedene Abteilungen, Geschäftsmodelle, wie auch immer. Und eBay hat mir im Interview tatsächlich auch selber gesagt, dass dieser Fakt, dass eBay Kleinanzeigen jetzt weg ist, damit erstmal nicht so viel zu tun hat. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann das natürlich auch schon eine Rolle spielen.
Also ich vermute, es wird ein Faktor sein. Und wie gesagt, dass dieses C2C-Gebrauchtwaren-Ding geht gerade halt so ein bisschen ab, ist gerade so ein Hype. Und dann ist das jetzt ein Schritt, womit sie wahrscheinlich die meisten Leute dann halt auf ihre Plattform holen wollen, weil da ist dann halt kostenlos. Und der nette Nebeneffekt, den sie sich ja versprechen, wo man schauen muss, ob das passieren wird, ist halt, dass dann, wenn du einmal die Leute auf deiner Plattform hast, als entweder Anbieter von ihrem eigenen gebrauchten Zeug oder Leute, die nach gebrauchtem Zeug günstig suchen, dass die halt dann doch mal das ein oder andere da finden, was halt ein gewerblicher Händler anbietet. Das ist, glaube ich, sowieso so ein bisschen die Mission von eBay. Schon seit einigen Jahren haben sie ja immer so dieses, nee, wir sind kein Auktionshaus mehr, wir sind ein Online-Marktplatz. Und
der ewige Kampf von eBay gegen das Image des Auktionshauses.
Ja, so ein bisschen. Tatsächlich ist so mein Eindruck zumindest. Und das ja auch immer wieder betont und wie viele Neuware es da gibt und dass da die Händler sind und so. Und vielleicht ist das nochmal jetzt so ein Schritt, auch nochmal zu sagen, okay, wir versuchen es jetzt auch nochmal auf die Art und Weise, da noch mehr Menschen zu erreichen und davon zu überzeugen, dass es halt so ist. Und sie erhoffen sich halt einen starken positiven Effekt für die Händler davon. Ob der kommt, wird die Zeit zeigen müssen.
Es ist halt schon eine Wette auf die Zukunft. Auf jeden Fall, das ist, die Idee ist, genau, es kommen mehr Leute auf die Plattform. Und eBay sagt selber, dass die Menschen, die bei eBay auch verkaufen, eher tatsächlich auch kaufen bei eBay, also dass dann die auch Privatverkäufer, dass Privatverkäufer auch eher Käufer sind als Menschen, die halt eBay nicht zum Verkaufen nutzen, sondern eben nur, in Anführungsstrichen, zum Kaufen. Und die Idee ist tatsächlich, dass eben die gewerblichen Händler so davon profitieren, dass eben mehr Leute da sind und mehr Leute eben auch diese gewerblichen Angebote nutzen. Aber das kann natürlich jetzt aktuell noch niemand versprechen, dass das tatsächlich eintritt.
Ja, das ist halt die Frage, beziehungsweise selbst wenn es nicht eintreten sollte und du die Wette klappt, dass du zumindest die Privatleute mehr auf deine Plattform holst, kann man dann ja auch noch mal schauen, wie man da vielleicht wieder dann irgendwie, weiß nicht, durch Werbung oder was weiß ich, ein bisschen Geld rausholt aus der Masse.
Aber müsste eBay vielleicht auch die gewerblichen Käufer bei diesem Thema jetzt noch so ein bisschen abholen? Mit abholen meine ich ein bisschen vielleicht besser umfangreicher erklären, wie genau der Plan ist oder was sie damit vorhaben. Denn als wir die Nachricht gebracht haben, kam auch von gewerblichen Händlern dann relativ schnell die Rückmeldung, dass das nicht alle so cool finden, weil natürlich auch viele, ob berechtigt oder nicht, können wir diskutieren, so ein bisschen, Angst ist ein falsches Wort, aber sagen wir Respekt davor haben, dass eben die Konkurrenz dadurch jetzt natürlich auch automatisch größer wird und dass möglicherweise auch das mehr missbraucht wird, weil die gibt es ja immer mal wieder, die Idee, dass viele Leute, die vermeintlich Privatverkäufer sind, eigentlich gewerbliche Händler sind.
Ist sicher eine Informationslücke, die eBay nicht aus den Augen verlieren darf, weil wenn du deine Händlerschaft gegen dich aufbringst, ist halt schwierig als Marktplatz. Ich verstehe so ein bisschen die Sorge der Leute. Klar, jetzt kommen ganz viele Angebote, die kostenlos einstellen kannst drauf. Das ist ja so ein bisschen schon unausgeglichen und dann stärkst du den C2C-Handel, aber ich mache ja B2C, also gerate ich da ins Hintertreffen. Ich glaube, eBay sollte da die Leute wirklich, wirklich gut abholen und auch informieren, um da solche Bedenken vielleicht auch zu zerstreuen. Ist halt schwierig, weil als Marktplatz, da kannst du, das so gut argumentieren und deinen Plan darlegen, wie du willst, wahrscheinlich, wenn du da irgendwie Leute hast, die dran zweifeln oder die sich da halt hintergangen fühlen, die zu überzeugen, ist halt massiv viel Arbeit dann an der Stelle.
Ja, und man muss, glaube ich, auch immer dazu sagen, mittlerweile sind die rechtlichen Vorgaben, gerade, also die Online-Händler wissen, wie eng die rechtlichen Vorgaben für Online-Handel in Deutschland sind und quasi schwarz in Anführungsstrichen gewerblich unter privater Maske quasi bei eBay zu verkaufen, ist auch sehr schwierig, wenn es nicht entdeckt werden soll. Also
ja, also kommt ja durchaus immer mal wieder vor, dass da jemand auffliegt und ist halt, also ja, nee, scheinprivat handeln sollte man lassen.
Genau. Generell ist eBay ein Unternehmen, das und ist da in guter Gesellschaft, das jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht so wahnsinnig hervorragende Geschäftszahlen gemeldet hat. Ich habe mir das hier mal aufgeschrieben. Also eBay hat einen Milliardenverlust gemeldet, das war weltweit, aber in allein Deutschland war jetzt auch nicht das rosigste Jahr 2022. Das geht aber wahrscheinlich allen so. Die Corona-Krise, die haben wir alle immer noch im Hinterkopf. Und was nun passiert ist mit Energiepreisen und mit Inflation und mit dem Krieg in der Ukraine, wissen alle, dass das gerade für die Wirtschaft auch schwierige Zeiten sind tatsächlich. Zalando hat einen massiven Gewinnrückgang gemeldet. Selbst About You, die eigentlich in den letzten Jahren sich immer mit Rekordmeldungen übertroffen haben, mussten höhere Verluste hinnehmen. Dann hatten wir es gerade angesprochen, die massiven Stellenstreichungen. Ich habe nur vorhin mal bei uns durch die Seite geguckt mit Nachrichten der letzten 2-3 Monate und da hatte ich dann Stellenstreichungen gefunden bei eBay, bei Zalando, bei PayPal, bei Fielmann, bei Hasbro und dann haben wir noch gar nicht erwähnt Amazon, Twitter, Facebook, die alle mit ihren Riesenentlassungswellen für Furore gesorgt haben. Also das zieht sich alles quer durch die Branche. Die Frage ist jetzt, die ich dir stelle, ist das denn tatsächlich nur ein Symptom der aktuellen Krisen oder läuft da vielleicht auch strukturell was schief? Nicht erst in den letzten 1-2 Jahren.
Strukturell alle über einen Kamm scheren ist schwierig. Also der Effekt, den man jetzt halt, den wir jetzt ja auch beobachten, das ist halt, dass gerade durch die Corona-Pandemie ist ja der Online-Bereich extrem abgegangen. Haben wir auch alle erlebt. Und einige Unternehmen haben halt das meinte ich vorhin mit der Langzeitwette, darauf vertraut, okay, das Kundenverhalten durch diese Krisenerfahrung verändert sich gerade nachhaltig. Das heißt, die Leute lernen jetzt so richtig den Onlinehandel lieben und darum bauen wir jetzt mal unsere Teams auf und bauen unser Geschäft aus und machen jetzt auch ganz viele verrückte Sachen. Aber Menschen sind Gewohnheitstiere und scheinbar reichen 2,5 bis 3 Jahre nicht, eine Gewohnheit zu ändern. Das heißt, als sich die Lage relativ normalisiert hatte wieder, hat sich halt auch das Kundenverhalten wieder so ein bisschen normalisiert. Und das ist gerade der Punkt, wo alle sagen, okay, unsere Teams sind zu stark gewachsen. Wir haben zu viele Leute eingestellt für Projekte, die sich halt jetzt nicht tragen, weil der Markt hat sich verändert. Das ist nicht die Situation, mit der wir rechnen. Das ist ja das Argument, was man ganz, ganz viel hört. Die Marktsituation ist nicht so wie erwartet. Und darum werden da halt Neueinstellungen gestoppt und auch ganz viele Teams wieder zusammengestrichen und Projekte zusammengestrichen. Da drauf stülpst du halt dann noch die Inflation und die gedrückte Konsumentenlaune. Und dann hast du halt schon ein Problem, die vielleicht nicht unbedingt auch nur strukturell am Onlinehandel hängt. Also der gesamte Handel leidet ja auch darunter, dass die Menschen weniger Geld ausgeben wollen oder können. Dass so ein bisschen alle gerade gewisse Zukunftsangst vielleicht auch haben.
Ja gut, wir sehen es ja auch gerade an den stationären Schwergewichten, die jetzt, also was mit Galeria Karstadt Kaufhof läuft, das haben jetzt mittlerweile alle mitgekriegt und die sind ja auch in vergleichsweise guter Gesellschaft. Peek und Kloppenburg hatte letztens angefangen, Filialen zu schließen. Also generell ist die Branche da gerade angespannt.
Ja, also der Krisenmodus eigentlich, man konnte es sich kaum vorstellen, aber ist gefühlt auch nochmal verschärfter als zur Anfang Corona-Pandemie, da war noch so ein bisschen, ja, okay, wir kommen da irgendwie schon durch und Regierung macht hier mit ihrem Doppelwumms Zeugs. Und jetzt gerade ist wirklich, also da wird schon an allen Ecken und Enden gespart gefühlt. Und das ist gerade so mehr der Punkt. Ich weiß nicht, ich kann nicht genau einschätzen, ob das jetzt ein strukturelles Onlinehandels Problem an sich ist oder halt generell der Handel einfach unter der neuen Last leidet.
Also gar nicht mal so unbedingt auf den Online-Handel, aber es ist doch trotzdem, also es ist ja nicht so, dass, also ich weiß es nicht, ich habe jetzt die genauen Zahlen tatsächlich nicht, aber ich würde jetzt mal spontan behaupten, dass Amazon, Twitter, Meta, Google, die alle viele Menschen entlassen haben in den letzten Monaten, diese Menschen wurden ja nicht alle erst nach Beginn der Corona-Pandemie eingestellt. Das ist ja, sind ja Konzerne, die sowieso nur Wachstum kennen und die jetzt über Jahre, Jahrzehnte gewachsen sind und jetzt plötzlich an einem Punkt sind, wo sie merken, dass das, wenn wir weiter erfolgreich gewinnorientiert arbeiten wollen, dass eben dieses Wachstum, so wie wir das bisher durchgezogen haben, so nicht funktioniert.
Ja, und bei denen gibt es wahrscheinlich strukturelle Probleme, gerade bei diesen riesigen Milliardenkonzernen. Das hatte, glaube ich, Google auch halt erklärt, oder Alphabet, die Google-Mutter. Die haben halt ihre Teams durchleuchtet, die haben alles geprüft und die haben halt auch einfach Stellen gefunden, wo niemand wusste so wirklich, was die da eigentlich machen. So halt eigentlich dead weight. Leute, die Positionen besitzen, die irgendwie da sind und an Sachen arbeiten, die entweder nicht so wichtig sind oder halt, weiß nicht, da eigentlich fast gar nichts tun, keine Ahnung. So ein Konzern mit 100.000 Mitarbeitern, da hast du sicher ein paar, die da halt so sind. Und da haben sie halt auch
geguckt. Die quasi professionell Quiet Quitting betreiben.
Ja, ich war ja, Quiet Quitting, ja gut, der Begriff, da bin ich eh noch in Diskussion, ob was ich davon halten soll, von dem Wort. Aber das ist halt wahrscheinlich dann eher so ein Strukturproblem, dass du als Konzern so groß gewachsen bist über Jahre, dass du eigentlich nie deine Struktur so wirklich krass hinterfragen musstest. Und jetzt, wo du halt ein bisschen sparen musst, dann schon mal guckst, okay, wie sind denn unsere Teamstrukturen und unsere Projektstrukturen? Und dass da halt einstampfst. Und so kommt es dann zustande, dass da mal, ich weiß nicht, bei Amazon waren es, glaube ich, 18.000 Leute in einem Kahlschlag. Oder bei den anderen sind es ja auch immer 2.000, 4.000, 5.000 Stellen. Dass die dann so massiv halt abgebaut werden. Aber das ist dann halt auch, macht wenig Freude.
Ja, ich glaube, über die Big Tech Player müssen wir uns da, glaube ich, auch, also mit denen brauchen wir erstens kein Mitleid haben, außer mit den Mitarbeitern, die gehen müssen. Das auf jeden Fall. Und um deren Erfolg müssen wir uns wahrscheinlich auch keine Sorgen machen. Wo ich mir tatsächlich ein bisschen Sorgen mache, ist, wenn ich mir die deutsche Onlinehandelbranche, du weißt, was ich meine, anschaue. Ja. Denn ich habe das Gefühl, dass da jetzt auch auf diese ganze Krisenthematik viel mit Verschlankung reagiert wird. Und das, ich glaube, das kann halt mittelfristig auf Kosten der relativ bunten Onlinehandelslandschaft gehen, die wir haben. Also wir haben jetzt gerade schon darüber geredet, eBay ist jetzt nicht irgendwie in Schwierigkeiten. eBay geht's, nach dem, was ich weiß, geht's sehr gut. Der Schritt mit den Privatverkäufen ist trotzdem ein relativ großer Schritt. Was mich tatsächlich ein bisschen überrascht, vielleicht sogar erschüttert hat, ist das Thema MyToys. Ich denke, mittlerweile werden es die meisten mitgekriegt haben, dass Otto MyToys einstampft quasi. Die Marke, die wird weiter bestehen auf dem Otto-Marktplatz. Aber der ganze MyToys Kosmos, inklusive mittlerweile 19 Filialen, der wird halt eingestellt. Und MyToys hat in Deutschland eine Markenbekanntheit, zumindest unter Online-Shoppern, online-affinen Menschen, und das sind ja mittlerweile selbst viele, bei uns relativ viele, von 94%. Also jeder kennt MyToys, kann man sagen. Und selbst so eine bekannte Marke ist am Ende nicht stark genug, um in diesem Markt zu bestehen. Das macht doch eigentlich Angst.
Ja, Markenbekanntheit hilft ja halt nur bedingt. Also, soweit ich es auch gelesen habe.
Ja,
also, wenn die halt nicht rentabel waren, was ja nie der Fall war,
ja,
ist halt schwierig. Ich finde es aber wiederum gut, dass Otto sagt, okay, die Marke ist so stark, die behalten wir. Jetzt versammeln sie alles auf ihrem Otto-Marktplatz. Das ist halt dann so Konsolidierung ihrer Marken quasi auf einer zentralen Plattform, kann ich auch irgendwie nachvollziehen, geschäftsmäßig. Ist halt für die MyToys-Läden und so und für alles, was da dran hängt, ist halt super krass. Ja, aber so rein wirtschaftlich, ich verstehe den Move so ein bisschen, gerade wenn es halt ein Geschäft ist, was sich nicht rechnet. Und sie haben ja auch gesagt, okay, es ist uns nicht möglich, einen Turnaround zu konzipieren, der realistisch ist und irgendwie seriös durchziehbar ist, um das zu retten. Und dann ist das halt wahrscheinlich ein schwerer, aber nötiger Schritt.
Ich verstehe die wirtschaftliche Entscheidung, die verstehe ich tatsächlich auch. Was mich ein bisschen zum Nachdenken bringt, sagen wir mal, ist halt die Tatsache, dass eine große Marke wie MyToys es über Jahre halt nicht geschafft hat, eben rentabel zu bleiben. Da hat Otto in der Pressemitteilung dazu selber geschrieben, das bisherige monothematische Multichannel komplett. Das bisherige Das bisherige monothematische Multichannel-Konzept, so ist es richtig, sei eben nicht weiter erfolgreich umzusetzen, heißt es dazu. Das ist doch aber trotzdem ein Warnsignal, wenn jetzt was daraus folgt ist, MyToys selbst kann nicht auf eigenen Beinen stehen, also holen wir es zu uns auf den Marktplatz. Was heißt, ein Online-Shop und auch einige Shops, die halt da mit angedockt waren, so Mirapodo zum Beispiel geht auch. Ja. Mirapodo kannten jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele im Vergleich zu MyToys, aber trotzdem, kann sich alleine nicht halten. Also holen wir es zu Otto rüber. Ich hatte da ja auch eine Kolumne zugeschrieben und das ist ja auch nicht die erste vergleichsweise große Marke, die vom deutschen Onlinehandel wieder verschwindet. Der eine oder die andere erinnert sich vielleicht noch an nicht Etsy. Etsy gibt es noch, aber an Davanda, die es eben nicht mehr gibt, ja. Weil sie sich eben in diesem Markt nicht halten konnten. Das heißt doch, wenn man das dann weiterdenkt, dass es immer mehr daraus hinausläuft, dass wir wenige große Player haben und immer weniger quasi B-Spieler in der Branche. Und das ist doch eine Aussicht, die nicht wahnsinnig schön ist.
Das ist richtig. Also wenn das so kommen sollte, dann stimmt das. Was mich so ein bisschen zögern lässt bei dem Ding, ist halt so dieses monothematisch. MyToys hat halt Spielzeug gemacht und das auf Multichannel. Und wir haben ja auch schon bei anderen Sachen wie zum Beispiel Zalando gesehen, die ja ganz am Anfang nur Schuhe gemacht haben und die machen jetzt ja Klamotten sowieso und dann Kosmetik und Parfum und jetzt glaube ich sogar auch Spielzeug, hatten wir letztens. Dass einfach es super schwer ist, mit wirklich nur einem Produktsegment dich so zu halten und dann halt groß zu werden, und zwar richtig groß. Das scheint so die Herausforderung zu sein. Das ist jetzt für kleinere Unternehmen, klar kannst du als kleiner Online-Händler, kleine Online-Händlerin, die irgendwie im Zweifel sogar nur ein Personenbetrieb ist, so, oder vielleicht noch eine zweite Person drin hat, kannst du kein riesenbreites Produktsegment realisieren. Also wahrscheinlich eher schwierig. Das ist dann halt so, da überzeugst du halt in der Nische als Spezialist dafür. Ob wir jetzt in Zukunft nur noch große Player haben, ist halt die Frage. Die Frage ist halt auch, wie sich es abbildet, weil ja, die Leute sagen immer, ich kaufe bei Amazon ein oder ich kaufe bei eBay ein und kaufen aber bei vielen kleinen Händlern auf der Plattform ein. Und da ist dann vielleicht, was wir auch schon seit Jahren haben, so diese verdrehte Ansicht, dass du bei der Plattform einkaufst, aber ja eigentlich bei einem Händler, der ja nur die Plattform nutzt. Und ist halt auch die Frage, wie sich das entwickeln wird, ob irgendwann die Plattformen sagen, okay, wir rücken die Händler wieder mehr in den Vordergrund, wo wir auch schon Entwicklungen in den letzten Jahren gesehen haben, dass so dieses mit diesen Store-Konzepten und jetzt können sich da die Unternehmerinnen und Unternehmer noch persönlicher präsentieren, weil so persönliche Präsentation hebt ja die Leute auch an und holt die ab.
Ja, klar.
Weiß ich nicht. Ich fände es super schade, also ich hoffe nicht, ich gehe nicht davon aus, aber ich finde es auch super schade, wenn jetzt tatsächlich alle kleinen Anbieter vom Markt verschwinden und dann nur noch die 5 großen Namen bestehen bleiben.
Ich glaube halt, dass die Unsichtbarkeit halt so ein bisschen wächst. Also welcher zeigt mir den Händler oder die Händlerin, die heute zu dir sagt, ja, ich kann ohne Amazon oder weitergefasst, ja, ich kann ohne Marktplätze überleben. Gerade diese kleinen, die eben die monothematischen, in Anführungsstrichen, Produkte, Konzepte haben, die mögen auch heute noch, und das sind längst nicht mehr alle, ihren eigenen Online-Shop haben, sind aber darauf angewiesen, eben auch auf Marktplätzen zu verkaufen. Und viele machen sich mittlerweile gar nicht mehr die Arbeit, den eigenen Online-Shop zu haben, sondern bleiben direkt bei Amazon und eBay, bei Otto, und bei ein paar anderen, ja. Das ist halt so ein bisschen meine Sorge, dass es darauf hinausläuft, dass eben nur noch die Marktplätze, wie es früher in den Innenstädten mal war, dass sich irgendwann alles in Kaufhäuser zurückgezogen hat und die vergleichsweise kleinen Läden halt Probleme bekommen haben. Also ich hatte hier, gut, das ist natürlich, so wird es nicht funktionieren, die Konsolidierung des Marktes in großem Maßstab sehen wir gerade und am Ende bleibt Amazon übrig, habe ich so aufgeschrieben. Das wird natürlich so nicht passieren, aber diese Entwicklung hin zu immer weniger vergleichsweise großen Marktplätzen, also Amazon und sagen wir mal 4, 5 relevante dahinter, aber mehr sind es ja nicht mehr, die halt wirklich auch Branchenrelevanz haben und immer weiter weg von naja, einer Vielfalt irgendwo, weil wenn du auf Marktplätzen bist, dann bist du ja auch in dem, wie du dich präsentierst und was du präsentierst, ja, halt auch ein Stück weit eingeschränkt. Ja. Also die Kritik von den Händlern an den Marktplätzen bei dem Thema, quasi sich selbst als Händler und als Marke zu präsentieren, die hören wir ja nur immer wieder.
Ja, das stimmt und das ist halt auch immer so dieser Trade-off zwischen, okay, ich nutze die Reichweite des Marktplatzes, aber ich muss mich halt an seine Spielregeln halten. Mein Eindruck ist, dass es da durchaus halt auch Leute gibt, die da keinen Bock drauf haben. Das ist halt die Kerbe, in die dann so Anbieter wie Shopify zum Beispiel schlagen, die sagen, okay, wir stellen den Leuten eine Infrastruktur, dass sie halt ihren eigenen Shop aufbauen können. Wir haben ja quasi auch so ein Netzwerk dahinter irgendwie. Und wir sind das Gegengewicht zu Amazon, die halt alles auf ihrer Plattform vereinen. Wir haben das zwar auf unserer Plattform, aber es sind halt alles individuelle Shops. Da muss man halt schauen. Also mein Eindruck ist, dass immer mehr Leute dann auch sagen, oder es immer wieder Leute gibt, die sagen, nee, ich versuch's mal ohne Marktplatz, weil ich will halt mein eigenes Ding machen, ich will meinen eigenen Shop groß machen und aufbauen. Ob das funktioniert, das hängt halt an sehr vielen Faktoren. Aber ich glaube, das könnte irgendwie funktionieren, weil ja auch auf der Verbraucherseite es auch einige Leute gibt, die sagen, ich will nicht bei den großen Marktplätzen kaufen, weil das sind alles böse US-Konzerne. Ob das jetzt so stimmt oder nicht oder wie das aussieht, dahingestellt. Aber oder die halt explizit sagen, nee, ich will bewusst bei einem kleinen Online-Shop kaufen, weil da weiß ich, ich unterstütze die Person dahinter halt direkt. Und zwar so direkt, wie es halt geht. Gibt es halt auch einige und darum in der Hoffnung auf den freien Markt, der alles regelt, hoffe ich nicht, dass wir irgendwann nur noch Amazon haben. Oder Googleson. Kennst du das Googleson-Video?
Nee.
Okay, muss ich dir mal schicken. Das ist, glaube ich, das ist schon ewig alt. Ich glaube, das von 2005 oder so? Nee. Lange her. Das ist noch ein 4:3 Format auf YouTube.
Okay, dann und, ist es lange her.
Das ist so die Welt gezeichnet, wenn Amazon und Google fusionieren und alles kontrollieren. Und teilweise nicht so weit weg. Also ich glaube, in dem Video kauften die dann auch die Washington Post oder irgendeine andere große Zeitung, okay, und streuen dann halt die Nachrichten so, dass die Leute immer mehr Zeug kaufen wollen und kontrollieren. Also muss ich dir mal schicken, übelst dystopisch. Mhm. Ich vermute nicht, dass es so kommt. Da haben schon vor 10 Jahren Leute gesagt, es wird irgendwann so kommen, dass Amazon und Google dann gemeinsame Sachen machen und die Menschen kontrollieren. Ist bisher nicht der Fall, soweit ich weiß. Aber wir sind alle gläserne Kunden.
Das ist
und haben einen Algorithmus, der uns Produkte ausspielt, wenn wir auf den Marktplatz gehen. Ja, aber halt solche Sachen. Und
wir hatten vorhin in der Pause gerade drüber geredet, wie weit wir noch von der Dystopie entfernt sind, in der halt einige wenige Konzerne die Welt regieren.
Ja, du redest immer von Blade Runner.
Ich rede immer von Blade Runner, weil ich Cyberpunk mag, aber
ja, na, also wenn es soweit ist, dann setze ich alle meine Hoffnungen in dich. aber ja, ich denke nicht, dass es so weit kommt.
Mit diesem Google-Ausflug hast du mir jetzt die Worte weggenommen, denn sie sind mir entfallen. Nein, sie sind mir nicht entfallen. Das, was ich sagen wollte, ist, dass es kommen ja immer mehr Online-Händler auch in den Online-Markt und auf die Marktplätze. Das heißt ja auch, dass es für alle neuen Online-Händler auch immer schwieriger wird, da eben sichtbar zu sein. Ich meine, bei Amazon haben wir am Ende das Google-Problem. Wenn du, du kannst natürlich Amazon als Kanal nutzen, aber wenn du nicht auf Seite 1 bist, dann auf Seite 15 findet dich niemand mehr. Wahrscheinlich findet dich auf Seite 2 schon niemand mehr.
Ja.
Und immer mehr Händler sind halt darauf angewiesen, auf diesen Marktplätzen zu verkaufen und auf diesen Marktplätzen halt auch so zu performen, dass es halt was bringt. Und ich sage trotzdem, dass wir uns in eine Richtung entwickeln, wo halt wenige, alles nicht, aber viel kontrollieren, was den Onlinehandel ausmacht. Und das ist, weiß ich nicht, ich glaube, das ist keine gute Idee. Das ist so ein bisschen wie bei Google, also No Front gegen Google. Ich nutze selber Google und sehr viele Google Services, aber jeder SEO und jeder SEA wird dir sagen, wenn du bei Google nicht auf Seite 1 bist, dann hast du ein Problem. Und Google hat einen Marktanteil von, weiß ich nicht, wie vielen sehr hohen zweistelligen Prozenten und jede andere Suchmaschine hat ihre Berechtigung, hat aber nicht die Relevanz, die Google hat. Und am Ende ist das ja nicht nur, dass Amazon, eBay, ich nenne sie immer mal alle noch, damit die Leute nicht vergessen, dass wir nicht nur über Amazon reden, aber es ist ja nicht nur so, dass Amazon sowieso das beherrschende Thema ist, sondern du selbst, also erstmal musst du bei Amazon sein und dann musst du bei Amazon auch noch gut und erfolgreich sein, damit du halt ein vernünftiges Einkommen auf die Beine kriegst.
Ja.
Du musst jetzt sagen, nein, das wird alles.
Nein, das wird alles. ja, also wie gesagt, das ist doch genau der Punkt, weil wenn du sagst, okay, du musst bei Amazon, bei eBay, wherever, auf Seite 1 sein und musst dein Produkt genau so hinschrauben, dass der Marktplatz dich immer fein in die Buybox reinschmeißt und du konkurrierst da mit deinen Leuten direkt in deinem Produkt und kannst aber dich selbst nicht so präsentieren. Das ist ja eigentlich dann genau der Punkt, der die Menschen zum eigenen Online-Shop treibt, weil da ist es härter, da ist es schwieriger, auf jeden Fall die Reichweite aufbauen, überhaupt Bekanntheit zu erlangen. Das ist ein übelstes Ding. Und da kannst du halt aber so ein bisschen, da hast du ja ein bisschen mehr Kontrolle darüber und kannst dich halt ein bisschen besser präsentieren. Wenn du halt wirklich nur Marktplätze nutzen willst, aber das kennen wir halt auch, du kannst dich ja nicht komplett auf diesen Marktplatz konzentrieren, auf den einen, weil da machst du irgendwas, der schmeißt dich raus, ja, und dann sitzt du da, dann hast du halt gar nichts. Und ja. Wir haben letztens auch mit ein paar Händlern gesprochen, die haben das genauso erzählt, die haben gesagt, du musst dein Geschäft so aufstellen heutzutage, und das ist die große Herausforderung, über verschiedene Plattformen und mit dem eigenen Shop und was weiß ich, dass für den Fall der Fälle, dass eine Plattform dich mal kickt für einen Tag, dass du diesen Umsatzausfall zumindest so weit kompensieren kannst, dass du nicht direkt in die Insolvenz rutscht. Übertrieben gesagt. Mhm. Weil wir kennen die Berichte, dass gerade Amazon da auch mal gerne Kontosperrungen durchführt, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind für die Leute, die betroffen sind. Nicht, dass die immer unberechtigt sind, aber erstmal stehen sie da und denken sich, okay, was ist jetzt passiert, was soll ich machen? Und dass die Behebung dessen auch manchmal ein bisschen länger dauern kann. Und wenn du dann nur auf Amazon gesetzt hast in dem Fall, ja, dann das ist halt schwierig. Also ich glaube, allein diese Mechanismen sorgen auch dafür, dass die Unternehmen sich weiter breiter aufstellen wollen. Und dann ist halt die Frage, wie geht man mit Amazon als Plattform um? Und da sind wir halt wieder bei der Kundenseite, die halt dann irgendwie sich sensibilisieren müssen, um vielleicht gerade die kleinen Anbieter auch bewusster zu unterstützen.
Ja, da sind das ist dann so ein bisschen das Vinylphänomen, ne? Das ist ja bei mir auch so.
Typisches Gesetz.
Ich bin ja tatsächlich leidenschaftlicher Vinyl-Besitzer und Hörer, aber es ist halt ein Nischenprodukt. Es ist ein Nischenprodukt, was in der Nische gut funktioniert, aber tatsächlich auch in Deutschland übrigens hinter der CD ist bei den Verkäufen, weltweit nicht.
In den USA, glaube ich, vor der CD.
Genau. Seit letztem Jahr oder so. Aber es ist halt ein Nischenprodukt. Also Vinyl wird nie wieder.
Nee.
Ne? Und so ein bisschen ist das ja ein ähnliches Phänomen. Es gibt natürlich die Menschen, die sagen, ich gehe bewusst zu den kleinen Online-Shops. Ich mache es zum Beispiel nach wie vor so, dass ich zumindest versuche, bei Amazon zum Beispiel zumindest Produkte dann von Händlern, die bei Amazon verkaufen, zu nehmen und eben nicht von Amazon selber. Aber auch das ist teilweise schwierig, weil manchmal ist der Convenience-Faktor ist halt einfach groß. Und wenn ich weiß, ich krieg's morgen vor 12, weil ich es morgen vor 12 brauche, naja, das können so einfach nicht alle leisten, gerade die Kleinen nicht. Aber das am Ende läuft es ja dann trotzdem darauf hinaus, dass sich die Leute in den Nischen und die Leute mit den eigenen Shops drauf verlassen müssen, dass Leute da draußen sind, die eben diese bewusste Entscheidung treffen. Das ist, glaube ich, das Problem, dass dafür du bewusst suchen musst oder bewusst woanders hingehen musst und eben bewusst nicht den leichten Weg gehst.
Ja. Ja, du musst dich halt so breit aufstellen. Also klar kannst du als kleines Unternehmen sagen, ich mache einen Amazon-Kanal, ich mache noch meinen eigenen Online-Shop, den ich mit so einem Dienstleister relativ fix aufgezogen habe. Dann muss ich halt auch noch irgendwie halbwegs gutes SEO machen, damit die Leute, die über Google suchen, mich finden.
Dann darüber haben wir
fünf andere ja
noch mal ein ganz Plattformen. Anderes
Ding. Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist halt so nicht auf ein Pferd setzen und dann schauen, dass ich da und halt auch, wie sich deine Kunden in den jeweiligen Kanälen verhalten. Und vielleicht brauchst du halt in deinem Amazon-Shop nicht alle deine Produkte anbieten, sondern halt die, weiß ich nicht, fünf Dinger, die brennen wie nichts anderes, wo du halt, und Sachen, die halt nicht so gut gehen, da musst du dir den Aufwand nicht machen. In deinem Online-Shop kannst du dann alles darstellen, weil das ist halt deine große Anlaufstelle. Mhm. Und auf den jeweils anderen Plattformen dann halt auch schauen, was sich da gut verkauft. Das sind ja auch immer ganz andere Zielgruppen, wenn du jetzt, weiß nicht, mal gesponnen, weil keine Ahnung, ob das realistisch ist. Bei Amazon, das ist wahrscheinlich nicht realistisch bei Amazon. Ich habe kurz meinen Gedanken hinterfragt und bin zum Schluss gekommen, nein. Amazon, eBay und Etsy, was anbietest, das ist ja eigentlich immer die gleiche Zielgruppe, die haben ja verschiedene Bedürfnisse. Und dass du dich halt so breit aufstellst. Das Vinyl-Thema ist eigentlich nämlich ein ziemlich interessantes, weil viele Bands, die ich höre, jetzt aus dem Rock-Metal-Bereich kommen,
das musste er jetzt dazu
selbst
sagen.
Na, nur um das einzuschätzen, ich rede nicht über Hip-Hop, weil keine Ahnung, wie das da aussieht. Selbst heutzutage hauen die halt ihre Alben auch auf Vinyl raus. Und da rede ich jetzt nicht von so den Amazons der Musikbranche Metallica oder so, die das halt auch machen. Aber die denken sich wahrscheinlich, ja, für die paar Leute, die da Vinyl wollen. Sondern auch kleine Bands, die noch relativ unbekannt sind, die jetzt gerade so den Durchbruch haben, die bringen ihre Alben auf Vinyl raus, was, ich keine Ahnung, wie teuer das ist, aber es wirkt halt wie ein Nischenprodukt, was sich erstmal rechnen muss. Und das finde ich halt krass, weil da gibt es dann ja eine Zielgruppe, die genug Interesse hat, weil sonst würden die das ja nicht machen. Ihr teures Geld in sowas stecken, was so ein Liebhaberprodukt ist. Keine Ahnung.
Ja, das ist richtig. Da sind wir jetzt zwar von dem großen Ganzen und der Entwicklung des Marktes ein bisschen ein Stück weggekommen. Und
so bei der Schallplatte gelandet.
Zum Händlern, genau. Ich würde als Fazit jetzt hier hinstellen, dass die Konsolidierung des Marktes trotzdem nicht wegzuignorieren ist und voranschreitet. Und dass wir schauen müssen, wie sich das entwickelt.
Ja, weil immer frohen Mutes bleiben.
Immer frohen Mutes bleiben, weil wie immer, das haben wir, glaube ich, bisher in jedem Pech und Pulgas früher gesagt, wir werden das jetzt hier nicht lösen.
Das ist richtig. Und wir haben bisher auch noch nichts gelöst.
Nein, also haben wir nicht.
Dieses Versprechen haben wir eingehalten.
Ganz genau.
Das ist auch schon mal was.
Ich bleibe trotzdem dabei, dass ich mich freuen würde, wenn diese Entwicklung zumindest ein bisschen langsamer geht. Und wenn auch die aus der ersten Reihe, der zweiten Reihe, also die Ebays, die Zalandos, die Ottos, wenn auch die wieder in etwas ruhigere Fahrwasser kommen. Denn das kann in unserer Branche allen am Ende bloß gut tun.
Ja.
Micha, es hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ich würde das jetzt an dieser Stelle beenden, denn wir werden das nicht lösen. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, gerade wenn ihr Händler seid, wie die Situation für euch ist, ob ihr auch ohne Amazon leben könnt. Da wäre ich mal gespannt, ob da jemand schreibt, ja.
Ja.
Und wie ihr die Geschichte zum Beispiel auch mit den eBay-Privatverkäufen seht. Feedback ist immer gut. Ihr könnt uns auch schreiben, wie ihr findet, wie wir das hier so diskutieren. aber selbstverständlich nur nettes Feedback. Das war das Pech und Pulgas, ich meine, der OHN-Podcast für diese Woche. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal. Das hilft uns, das zeigt uns, dass wir das gerne mal wieder machen können.
Ja.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.